Erzählungen von Serhii Chardin aus seinem Band »Keiner wird um etwas bitten« in der Übersetzung aus dem Ukrainischen von Sabine Stöhr und Juri Durkot. Serhii Chardin, geboren 1974, ist seit den frühen 1990er Jahren eine der wichtigsten Figuren der jungen kulturellen Szene von Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Sie liegt nur 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und leidet immer wieder stark unter russischen Angriffen. Chardin ist Lyriker und Performer seiner eigenen Rocksongs. Sein erster Roman Depeche Mode spielt in den anarchischen Jahren der postsozialistischen Ukraine. Er erschien 2007 auch auf Deutsch. Sein Schreiben habe sich durch den Krieg sehr verändert, sagte Chardin kürzlich in einem Interview mit der Taz. Hören Sie zwei weitere seiner anrührenden Geschichten: Tiere und Nicht genug Sonne, um alles zu erleuchten.
Tiere. Zum ersten Mal wurde die Schule im März 2022 getroffen. Ein paar Fenster flogen raus, das Dach sackte ab. Die Stadt war leer, die Schule stand an einem gefährdeten Ort, also beeilte man sich nicht mit den Reparaturen. Jemand kam im Auftrag der Schulleiterin vorbei, schaute sich die Schäden an, schoss Fotos und machte sich schnell davon. Dabei ließ er ein paar Plastikstühle mitgehen. Die Schulleiterin gab keine Ruhe, rief die Schulbehörde an, dort versprach man ihr, etwas zu unternehmen, dann regnete es und die Klassenzimmer wurden überschwemmt. Als nächstes schickte die Stadtverwaltung ein paar Männer, sie reparierten das Dach und vernagelten die Fenster mit Spanplatten. Im Mai zogen die Russen sich von den Stadtgrenzen zurück, Blumen und Gras überwucherten nun den Schulhof, draußen war es sonnig und in den Fluren still und unheimlich. Um die Instandsetzung der Räumlichkeiten kümmerte sich niemand. Der Unterricht fand online statt. Die Schulleiterin war nach Prag ausgereist und hatte nicht vor, zurückzukehren. Immerhin rief sie den ältesten Lehrer, Pal Iwanitsch, an und bat ihn, von Zeit zu Zeit in die Schule zu kommen und nach dem Gebäude zu sehen. Pal Iwanitsch war einsam, wohnte allein in einem Häuschen ein paar Blocks von der Schule entfernt, stritt sich mit seinen Nachbarn, mochte keine Schüler und hatte Angst vor seinen Vorgesetzten. Deswegen erklärte er sich sofort einverstanden. Online unterrichten konnte er nicht, weil er daheim kein Internet hatte und ehrlich gesagt auch gar keinen Computer. Eine Zeit lang kamen zwei Schüler zu ihm, unter Beschuss zwischen den Luftalarmen. Aber Pal Iwanitsch schrie sie an, also lernten sie nicht besonders gerne. Außerdem gefiel es ihnen zu Hause bei Pal Iwanitsch nicht. Sie mochten den schwarzen Tee ohne Zucker nicht, die verdorrten Blumen, die alten Damenpantoffeln, die sie anziehen mussten, wenn sie zum Unterricht kamen. Auch das Klavier mochten sie nicht. Es war kalt wie ein Grabstein. Also kamen sie nicht mehr. Pal Iwanitsch beichtete es ehrlich der Schulleiterin, sie drückte beide Augen zu und bat ihn, auf das Schulgebäude aufzupassen. Nun stand Pal Iwanitsch jeden Tag auf, füllte seine Thermoskanne mit Tee ohne Zucker, kochte zwei Eier, schnitt sauber ein Stück Schwarzbrot ab, packte das alles in die Tasche und ging in die Schule. Sperrte die Tür auf, setzte sich in den Flur und schlürfte seinen Tee. Nach draußen ging er nicht. Draußen war es warm, sonnig und schön. Einmal blieb er bis zum Abend, nahm ein Buch und las darin, bis es zu dämmern anfing. Stand unwillig auf, ließ das Buch aufgeschlagen auf dem Tisch liegen, ging nach Hause. Am nächsten Morgen kam er zurück, las weiter. Ohne das Buch ausgelesen zu haben, schlurfte er abends heim. Am nächsten Morgen kam er und schleppte eine Matratze auf dem Rücken. Abends rollte er sie auf dem Boden aus, legte sich hin und deckte sich mit einem alten Damenmantel zu, den er ebenfalls von daheim mitgebracht hatte. Konnte lange nicht einschlafen. Draußen leuchteten die Sterne. Vor dem Krieg hatte er in der Stadt nie einen Sternenhimmel gesehen. Das war aufregend und beunruhigend. Drinnen war es still und leer. Es roch nach gestrichenen Böden und dem Damenmantel. Seitdem lebte er in der Schule. Morgens ging er nach Hause, machte sich Frühstück, kehrte zurück, schlenderte über den Schulhof, den das Gras langsam überwucherte. Das Gras wuchs immer höher, umzingelte die Bäume im Schulgarten, drang durch die Steinplatten. Pal Iwanitsch trug einen Stuhl hinaus, setzte sich und schaute über den Zaun auf die Straße. Dort ging das Leben irgendwie weiter. Es fuhren Autos, rollten Fahrräder, manchmal gingen Passanten vorbei. Niemand wollte etwas von ihm, niemand rief an, sein Handy, ein altes Nokia, lag untätig im Flur auf dem Tisch und entlud sich. Eines Morgens stellte er fest, dass sein Handy endgültig tot war und sich nicht mehr aufladen ließ. Umso besser, dachte er und ging im Schulhof spazieren. 3 Tage später kamen aufgeregte Eltern. Die Schulleiterin hatte ihn nicht erreichen können, war nervös geworden, panisch, dachte, es sei womöglich etwas mit der Schule passiert, rief irgendwelche Eltern an und bat sie, nach dem Rechten zu sehen. Da gab es nichts zu sehen. Pal Iwanitsch saß draußen auf dem Treppenabsatz und las in einer alten Castaneda-Ausgabe, noch aus den 80ern, die er in der Schulbibliothek gefunden hatte. Die Eltern schimpften ihn aus und schickten ihn heim. Er ging, behielt aber den Schlüssel. Am nächsten Morgen kehrte er zurück. Ein paar Tage später, Anfang August, hatte er Geburtstag. Er hatte nicht vor zu feiern. Doch einige Schüler kamen, schenkten ihm ein neues, preiswertes Handy, luden es vorsorglich auf und steckten seine alte SIM-Karte um. Und noch ein paar Tage später schlug es in der Schule wieder ein. Es schlug am frühen Morgen ein, während er schlief. Er hatte lange nicht einschlafen können, las, legte das Buch weg, nahm es wieder in die Hand, setzte die abgenutzte Brille auf und versuchte, die Buchstaben zu entziffern. Castaneda überzeugte ihn nicht, also kehrte er wieder zu Krimis zurück. Er las, ohne mit jemandem mitzufühlen, und wartete auf die Auflösung. Der Treffer ging im Hof hinter der Schule nieder. Er wurde von Glassplittern überschüttet, eine dicke Staubschicht legte sich über den Boden, die Fensterrahmen hingen wie gebrochene Schiffsmasten. Pal Iwanitsch telefonierte, doch niemand nahm ab. Prag war eine Stunde zurück. Am Nachmittag kamen Volontäre. Jemand hatte ihnen geraten, in der Schule vorbeizuschauen. Pal Iwanitsch saß gerade auf der Vortreppe und spielte an seinem neuen Telefon herum, als ein ausgedienter, klappriger Kleinbus am Tor vorfuhr. Sie waren zu dritt. Eine Frau um die 30 und 2 Kerle. Ein Dicker und einer ohne Arm. Am Steuer saß die Frau. Sie hatte auch sonst das Sagen. War dünn und müde, brüllte alle an. Das Team schien sie zu mögen, wollte das aber nicht zeigen, weswegen sie noch mehr herumbrüllte. Sie trug Turnschlappen, eine Militärhose und ein schwarzes T-Shirt mit verblasstem Aufdruck. Ihre Hände waren zerkratzt. Der Dicke war gutmütig, lachte ständig, schaute sich interessiert auf dem Schulhof um und hielt einen Werkzeugkoffer in der Hand. Er schien der Einzige zu sein, der zum Arbeiten hier war. Trug eine dunkle Windjacke, eine ausgebeulte Trainingshose, Militärstiefel. Der Einarmige stand ganz hinten, hörte dem Gebrüll der Truppführerin zu und nickte für alle Fälle zustimmend. Er trug ein Achselshirt, als wollte er allen zeigen, dass ihm wirklich ein Arm fehlte, und Shorts. An den Füßen hatte er Turnschuhe ohne Schnürsenkel, vielmehr mit Klettverschluss, wie ein Grundschüler. Sie traten zu Pal Iwanitsch, begrüßten ihn mit Handschlag. Die Truppführerin grüßte und versteckte die Hände gleich wieder hinter dem Rücken. Der Dicke zog lange seine Arbeitshandschuhe aus und dann lange wieder an. Der Einarmige reichte ihm seine linke Hand. Er hatte ja keine andere. »Katzen?« fragte Pal Iwanitsch freundlich und deutete mit dem Kopf auf ihre Hände. »Katzen«, antwortete sie trocken und betrat die Schule. »Aus ihr brechen Dämonen heraus«, lachte der Dicke. »Die zerfetzt sie dann mit ihren Nägeln.« »Schnauze«, schrie die Truppführerin aus dem Flur. Der Dicke lächelte, schwieg aber, ging seiner Chefin nach. Der Einarmige folgte, Pal Iwanitsch überlegte und ging hinterher. Sie blieben im Flur vor den zerbrochenen Fenstern stehen. Der Dicke holte ein Maßband heraus und begann, etwas auszumessen und in sein Notizbuch einzutragen. Die Truppführerin lief hierhin und dorthin, machte Fotos, dann rief sie jemanden an und begann zu schimpfen. Ihre Stimme war heiser, sie schimpfte frohgemut. Der Einarmige stand daneben und schaute misstrauisch zu. Pal Iwanitsch versuchte, die Truppführerin anzusprechen, sich zu beschweren, zu jammern, etwas zu erbetteln. Die Truppführerin schaute ihn an, kratzte sich die Hand, schimpfte optimistisch weiter am Telefon. Pal Iwanitsch hatte sogar den Eindruck, dass sie mit ihm schimpfte, also trat er zu dem Dicken, denn der war der Einzige von den dreien, der sich nicht aggressiv aufführte. »Warum schießen die auf Schulen?«, fragte er. »Das sind doch Bildungseinrichtungen.« »Stimmt«, lachte der Dicke. »Hier sind doch keine Soldaten.« »Genau«, stimmte der Dicke zu. »Wozu denn dann?« »Und was glauben Sie?« Pal Iwanitsch bekam Angst und beschloss, nicht zu antworten. Er entfernte sich durch den langen, hallenden Korridor. Auf dem Boden lagen schwere Sonnenstreifen, die Glassplitter knirschten festlich unter seinen Füßen. »Warten Sie«, rief plötzlich der Einarmige in seinem Rücken. Pan Iwanitsch krümmte sich und blieb stehen. »Warten Sie!« Der Einarmige ging energisch auf ihn zu und legte Pan Iwanitsch seine linke auf die Schulter. »Lassen Sie uns einen Rundgang machen und schauen, ob sonst alles in Ordnung ist.« »Alles ist in Ordnung«, versicherte ihm Pan Iwanitsch. »Machen wir einen Rundgang und schauen nach.« Der Einarmige tätschelte seine Schulter. Sie gingen durch die Klassenzimmer und schauten nach. Es war still darin, die Luft war trüb, als hätte man die Räume mit Flusswasser geflutet. Sie betraten die Aula. Auf der kleinen Bühne standen zwei Flügel dicht beieinander, schwer, dunkel, wie verletzte Tiere. »Sie wurden schon im März beschädigt«, sagte Pal Iwanitsch, »beim ersten Beschuss. Ich habe sie den ganzen Frühling über in Decken gewickelt, um sie irgendwie...« »Darf ich?« Der Einarmige durchquerte den Raum, stieg auf die Bühne, klappte einen der Flügel auf und fing an, mit dem Zeigefinger herumzuklimpern. Er sah aus wie jemand, der etwas tippen wollte, ohne wirklich zu wissen, wie das geht. Pal Iwanitsch dachte plötzlich, dass er noch nie jemanden so auf einem Instrument hatte spielen sehen. Mit einem Finger einer einzigen Hand, der einzigen verbliebenen Hand. »Sie müssen repariert werden«, sagte er. »Also, Flügel reparieren wir nicht?« Der Einarmige hielt inne, klappte den Flügel zu und stieg von der Bühne hinunter. »Und wer repariert sie?« »Heutzutage? Niemand.« »Wieso das?« fragte Pal Iwanitsch verwirrt. »Gibt es denn in der ganzen Stadt niemanden?« »Nein, niemanden.« »Ist es lange her, dass Sie in der Stadt waren?« »Sehr lange.« »Alles klar. Sie sitzen hier, bewachen die Flügel. Dort hat sich alles verändert.« Der Einarmige zeigte mit seinem Arm irgendwo nach draußen. »Gehen Sie mal und schauen Sie sich um.« »Ich will nicht«, sagte Pal Iwanitsch leise, trat in den Flur und schlurfte nach draußen. Der Dicke hatte schon alles ausgemessen und notiert, stand auf der Treppe, rauchte zufrieden und summte vor sich hin. Pan Iwanitsch trat näher und musterte ihn ängstlich von der Seite. »Ich habe Ihrem Kollegen die Flügel gezeigt. Beschädigt. Gute Flügel. Wirklich gute. Hab gefragt, ob es jemanden in der Stadt gibt, der sie reparieren könnte. Er sagt, niemanden.«
»Wirklich niemanden?«
»Niemanden. Und was weiter? Das ist doch Volksgut.«
»Volksgut«, sagte der Dicke, »sind Ihre Schüler. Kommen die nicht hierher?«
»Nein.«
»Richtig so. Sollen lieber daheim sitzen, da sind sie sicherer. Sie sind das Volksgut.«
»Also hören Sie«, regte sich Pal Iwanitsch auf, »was reden Sie denn da? Wollen wir hier etwa alles verbrennen, alles zerstören? Wollen wir etwa Musikinstrumente und Bibliotheken verheizen?«
»Bibliotheken?« Der Dicke wandte sich ihm zu. »Was für Bibliotheken? Was lesen Sie gerade?«
»Castaneda«, antwortete Pal Iwanitsch verunsichert.
»Und, gefällt er Ihnen?«
»Nein.«
»Na, eben.«
Pal Iwanitsch schwieg beleidigt. Der Dicke schien sich auch aufgeregt zu haben, er war ganz rot, nahm noch eine Zigarette, zündete sie an. Der Einarmige hatte sich in den Bus verkrochen, die Truppführerin stand am Tor, schimpfte, allerdings schon leise und müde. »Trotzdem«, sagte Pal Iwanitsch, »ich stimme Ihnen nicht zu. Wieso musste man die Flügel zertrümmern?«
»Flügel?«, fragte der Dicke zurück. »Meiner Mutter wurde die Wirbelsäule zertrümmert, von einem Balken.«
»Ich hasse Sie«, sagte Pal Iwanitsch.
»Wen?«, fragte der Dicke.
»Die, die das alles angefangen haben.«
»Und wer hat das alles angefangen?«, fragte plötzlich der Dicke leise und bedächtig.
Die Bäume sahen groß und fröhlich aus, sie rauschten und wiegten sich. Pal Iwanitsch dachte, dass er heute daheim übernachten musste. Ihm wurde unbehaglich zumute. Er holte das Handy heraus, fing an, darin herumzusuchen. »Neues Telefon«, sagte er. »Ich habe mich noch nicht ganz daran gewöhnt. Ein Geschenk«, erklärte er.
»Von Ihren Schülern?«
»Ja.«
»Mögen die Sie?«
»Nein.«
»Und umgekehrt?«
»Auch nicht.« Er stand da, drückte langsam und konzentriert die Tasten. »Mein früheres Handy war ganz alt«, sagte er. »Vor etwa 10 Jahren habe ich da alle eingespeichert und danach nichts mehr geändert. Und nun hat man mir ein neues geschenkt. Die Kontakte blieben auf der SIM-Karte gespeichert. Jetzt sitze ich den ganzen Tag daran.«
»Und?«
»Lösche.«
»Wen denn?«
»Die, die inzwischen gestorben sind. Bin schon beim Buchstaben D.«
Nicht genug Sonne, um alles zu erleuchten. Sie hatten sich lange nicht gesehen, darum erkannte er sie auch nicht gleich. Sah sie die Parkallee entlang gehen, verstand nicht einmal, dass sie zu ihm wollte. Sie trat näher, stand gegen die Sonne. Er versuchte, sie zu mustern, aber die Sonne stach ihm in die Augen. Er kniff sie zusammen, wandte sich ab. »Hi«, sagte sie. »Hi«, antwortete er. Sie gab ihm die Hand, er nahm sie und erkannte sie endlich. Sie holte sich einen Stuhl, setzte sich ihm gegenüber, die Sonne blendete ihn immer noch. Sie versuchte, sich umzusetzen, er aber stoppte sie. »Warum findet sie ihren Platz nicht?«, dachte er. Sie nahm wieder seine Hand, leicht und freundschaftlich. Er bemerkte, dass sie keinen Ring am Finger trug. »Tja«, dachte er, »dann ist da halt keiner.« Mit ihren 25 war sie quirlig und temperamentvoll, redete unaufhörlich. Das war ihm recht, er brauchte nicht zu antworten. Kleid, Sneaker, ein Blumenstrauß. Die Blumen waren wohl für ihn. Sie hatte sie mitgebracht und jetzt war es ihr peinlich, sie zu überreichen. »Was soll ich mit Blumen?«, dachte er gekränkt. Er schaute sie ohnehin ganz gekränkt an. Ihre Sneaker, ihre Geschichte von der Tram, die in die falsche Richtung fuhr, sodass sie umkehren musste. Er hatte mit seinen 25 gelernt, gekränkt zu sein und zuzuhören. Also machte er das auch. Gekränkt sein und zuhören. »Hast du mich wenigstens erkannt?«, fragte sie. »Erst nicht.« »Habe ich mich verändert?« »Alle haben sich verändert, wie du siehst.« »Verstehe.« »Sind die Blumen für mich?« »Ja.« Sie zögerte, lächelte dann aber und streckte ihm den Strauß hin. »Danke«, sagte er, »die sind schön. Wie hast du mich gefunden?« »Alle haben erzählt, dass du in der Stadt bist. Ich wollte dich sehen. Wer weiß, wann ich nochmal die Gelegenheit dazu habe.« »Was redest du da?« »Sorry.« Sie saß da, lächelnd. Er betrachtete den Strauß. Die Blumen waren irgendwie offiziell. Solche bringt man auf eine Beerdigung mit. »Als mein Opa starb, du erinnerst dich doch an ihn?« »Nein.« »Keiner erinnert sich an ihn. Darum glaubt auch keiner, dass es ihn gab.« »Also er starb. Ich war noch klein. Und unser Nachbar, Onkel Tolja, kam mit Margeriten zum Friedhof. Was haben sie den geprügelt, damit er sich nicht weiter lustig machte?« »Gefallen dir die Blumen nicht?« »Doch, doch, alles gut. Ich stelle sie nachher ins Wasser.« »Ich wusste halt nicht, was du sonst magst, was ich mitbringen könnte. Wenigstens sind es keine Margeriten. Ich habe dich so lange nicht gesehen.« »Wie geht es den anderen?« »Soll sie reden«, dachte er, lehnte sich zurück, ließ seinen Blick schweifen, hörte zu. Die Bäume waren hoch, oben in der Luft rauschte es in den Kronen. Irgendetwas passierte dort über ihnen. Es geschah etwas Wichtiges, etwas, weswegen sie unbedingt herumrauschen, sich im Wind wiegen mussten. Es gab viel Sonne, eigentlich zum ersten Mal in den letzten Tagen. Nach Regen und Wolken ergoss sie sich endlich über das bewegliche Grün, durchschnitt es, blendete und brannte, machte alles flammend und heiß. Er wollte den Bäumen lauschen, stattdessen musste er ihr lauschen. Sie überlegte, was soll ich ihm erzählen? Was könnte ihn interessieren? Worüber haben wir zuletzt gesprochen? Und begann, über ihre Lehrer zu reden. Die Geolehrerin war ausgereist mit der Familie, gleich am Anfang im März, nahm auch ihre Mutter mit. Aber die Mutter ist dann abgehauen und zurück nach Hause. Die Leute schauen abwechselnd nach ihr. Die Schulleiterin ist zu Verwandten aufs Land gezogen, arbeitet nicht mehr. Nachdem es in der Schule eingeschlagen hat, will sie niemanden mehr unterrichten, sitzt daheim. Sie erzählte auch von ihrer eigenen Mutter, der Ukrainischlehrerin, die in ihrer Klasse niemand gemocht hatte. Dass ihre Mutter noch da ist, nirgendwo hin will. Dass sie mit ihrer Mutter zusammenlebt, dass sie sich streiten, Revierkämpfe ausfechten, aber sich gegenseitig Halt geben. Am meisten Angst hat die Mutter davor, sie könnte heiraten und sie allein lassen. Sie werden laut, dann weinen sie, umarmen sich. Ihre Mutter arbeitet noch, aber was ist das schon für ein Unterricht, online? Irgendwie erniedrigend. »Was steht noch von der Schule?«, fragte er. Die Mauern und das Dach. Sie ist ausgebrannt. Innen ist nichts. Wird sie repariert? Wozu? Alle haben doch sowieso Unterricht am Computer. Triffst du dich noch mit irgendjemandem von früher? Endlich konnte er sich konzentrieren und zuhören. Ja, aber es ist kaum noch jemand in der Stadt. Ein paar sind weggefahren, ein paar an der Front. Manche verstecken sich. Wovor verstecken sie sich? Wunderte er sich. Vor dem Krieg. Und wo verstecken sie sich vor dem Krieg? Daheim, lachte sie. Na klar, daheim gibt es keinen Krieg. Wie schön sie ist, dachte er. Wenn ich die auf der Straße träfe, würde ich sie unbedingt ansprechen. Sie strahlt ja richtig, hat sich total verändert. In der Schule hat ihr niemand Beachtung geschenkt. Und es schien, auch sie würde niemanden beachten. Lehrerinnentochter, wuchs ohne Vater auf. Die Mutter konnte Männer nicht ausstehen und passte auf die Tochter auf wie ein Schießhund. Deshalb wollte keiner was von ihr. Und sie wollte nichts von den anderen. Hat sich mit niemandem getroffen. Nie. Fast nie. Und mit niemandem gesprochen. Er versuchte, sich ihre Stimme damals vorzustellen, konnte es aber nicht. »Und du?«, fragte sie. »Bist du mit jemandem von damals in Kontakt?« »Nein, ich will keinen sehen.« »Alles klar. Soll ich gehen?« »Nein, nein, entschuldige, ich habe nicht dich gemeint. Schön, dass du gekommen bist.« »Ich hab dir gefallen, gib es zu«, sagte sie lächelnd. »Du hast allen gefallen«, heuchelte er. »Aber du wolltest mit mir gehen. Weißt du nicht mehr?« »Ach Quatsch. Weißt du das wirklich nicht mehr?« »Nein. Ernsthaft?« »Hör mal, ich kann mich überhaupt an nichts mehr erinnern«, sagte er. »Nichts als Finsternis in meinem Gedächtnis. Und keine Ahnung, wie man die erleuchten kann. Ich versuche, mich zu erinnern, wie alles war, was wir gemacht, worüber wir uns gefreut haben, und mir fällt nichts ein. Wie wenn man aus dem Hellen in die Nacht tritt und versucht, etwas zu erkennen. Aber da ist nichts. Verstehst du?« »Nein.« Die Sonne war gewandert, sie fiel ihm ins Gesicht. Wieder kniff er die Augen zusammen, wollte sich aber nicht in den Schatten verziehen. Er hielt das Gesicht in die Sonne, spürte, wie sie seinen ganzen Körper erwärmte, alles von innen entflammte, versenkte und erfüllte. »Ich geh dann mal.« »Okay.« »Sehen wir uns?« »Na klar.« Er öffnete die Augen. »Ruf an.« »Dann gib mir deine Nummer.« Er sagte seine Nummer. Sie wählte. Das Telefon klingelte bei ihm in der Hosentasche. Er ließ es stecken. Sie hatte nichts mehr zu sagen, saß da, schwieg, verstand, dass sie besser ginge, dass er lieber allein wäre, dass das alles gar keinen Sinn machte. Ihre Geschichten, die Blumen, die Telefonanrufe. Aber was macht schon Sinn? Diese Finsternis in ihm. Eine Finsternis, die sie nicht sah, aber fühlte, ganz körperlich fühlte. Die machte Sinn. Die bewegte ihn, sprach aus ihm. Dann dachte sie daran, wie sie als Kind mit ihrer Mutter gelitten hatte. Als sich alle von ihr schlecht behandelt fühlten, sich über sie beschwerten und ärgerten. Sie hatte nie etwas gesagt, sich aber insgeheim Sorgen gemacht, ängstlich innegehalten, gewartet, dass es vorbeigehen, dass über etwas anderes geredet würde. Ein komisches Gefühl, wenn keiner deine Mutter mag, die strenge und prinzipienfeste Ukrainischlehrerin. Wie traurig das alles war. Traurig und bitter. Frech, selbstgefällig und herablassend waren sie, spöttisch und übermütig. Sie schrien, freuten sich, blödelten herum, liebten einander, liebten die Welt um sich herum, aber ihre Mutter liebten sie nicht. Deshalb musste sie sie für alle lieben, hoffnungslos und verzweifelt. Irgendwie so. »Wir lieben dich alle sehr«, sagte sie, »und sind stolz auf dich.« »Hör auf.« »Stimmt aber, du bist unser Held.« »Ach komm.« Endlich lächelte er. »Hör mal, Sie schwieg und ging nicht weg, so dass er es schließlich nicht mehr aushielt. Kann ich dich um etwas bitten? Kannst du. Behalt du die Blumen. Wieso? Sind es schlechte Blumen? Überhaupt nicht. Nur, was soll ich damit? Ins Wasser stellen. Nimm du sie. Dann kommst du mit Blumen heim. Das ist schön. Okay, stimmte sie schließlich zu. Sei nicht beleidigt. Schon gut. Sie nahm die Blumen, drückte sie an die Brust, stand auf, wartete, gab ihm die Hand, ging. Sie lief leichtfüßig, aber etwas traurig, wie eine Frau, der wie erwartet das Herz gebrochen worden war. Auf einmal blickte sie zurück und winkte ihm zu. Er winkte zurück. Sie passierte das Tor, bog rechts ab, verschwand. Er holte das Handy, fand ihren Anruf, fügte sie zur Kontaktliste hinzu. Nadja Abibal, tippte er ein. Steckte das Smartphone wieder in die Tasche, saß und wartete auf die Krankenschwester, die ihn zurück ins Krankenzimmer rollen würde.
Constanze Becker und Janus Torp mit zwei Erzählungen von Serhii Schadan aus seinem Band »Keiner wird um etwas bitten« in der Übersetzung aus dem Ukrainischen von Sabine Stör und Juri Durkot. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Die Lesung ist eine Kooperation von MDR Kultur und NDR Kultur. Sie finden alle Folgen auch in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Heute früh hat es wieder einen schweren Angriff aus dem Iran auf Israel gegeben. Aus dem Großraum Tel Aviv und dem Süden des Landes werden mehrere direkte Treffer gemeldet. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Kurz nach 7 Uhr am Morgen heulen im Großraum Tel Aviv wieder die Sirenen. Heftige Explosionen sind zu hören. Rauchwolken steigen über der Metropole zwischen Wolkenkratzern auf. Wieder hat es einen heftigen Angriff mit ballistischen Raketen aus dem Iran gegeben. Direkte Treffer werden auf Wohnhäuser in Tel Aviv und in der Vorstadt Holon gemeldet. Auch eine Schule soll getroffen worden sein. Es ist von Dutzenden Verletzten und Schwerverletzten die Rede. Bilder aus Holon zeigen ein völlig zerstörtes Wohnhaus. Wände hängen in Fetzen, Menschen schreien, überall weißer Staub und Trümmer. Eine Rakete traf außerdem ein Krankenhaus in der Stadt Beersheba im Süden Israels. Bilder zeigen herumfliegende Teile und eine riesige Rauchwolke. Auch eine völlig verwüstete Eingangshalle ist zu sehen. Aktuell so